eine Brauerei für Berlin, für die Berliner Community mit unserem Bier, wo wir Leute treffen können, einen Austausch haben und vor allem ein gutes Team, mit dem es Spaß macht, dort zu arbeiten. Wir sind gerade auf dem Weg zur Startlinie, sage ich immer. Also ganz viele denken so, ihr seid jetzt auf der Zielgeraden, aber ich sehe es irgendwie so, wir gehen ja jetzt erst hin und fangen eigentlich an zu brauen und es wird total toll.
Das war Georg Fürst von Fürst Viacek. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine
und Stefan
und begrüßen euch zur ersten Folge unserer vierteiligen Miniserie mit Fürst Viacek.
Endlich Brauereibesitzer lautet der Titel dieser vierteiligen Miniserie. Und wir beleuchten und begleiten in dieser Reihe Georg Fürst und Lukas Viacek auf ihrem Weg zur eigenen Brauerei. Die entsteht in Berlin, in der Siemensstadt, nähe Volkspark Jungfernheide. Sie sind die Macher des Labels Fürst Viacek. 2016 in Berlin gegründet, steht die Marke für erstklassige hopfenorientierte Biere und für das NIPA. Denn Georg und Lukas waren es, die diesen Bierstil nach Deutschland geholt haben. Zu Beginn vertrieben sie ihre Biere hauptsächlich in Bars in Berlin, schnell folgten die Abfüllung in die Dose, der überregionale Erfolg, ein starker Export. Wer mehr über die Hintergründe von Fürst Viacek erfahren möchte, kann seinen Wissensdurst mit Hopcast Folge 45 stillen, denn die beiden waren bereits zu Gast in unserem Studio. In dieser Folge sprechen wir über die Idee und die ersten Schritte zur eigenen Brauerei. Kein Luftschloss, von der Idee zum fertigen Plan. Viel Spaß beim Hören.
Dieser Podcast wird präsentiert von DrinkIT bei Noric. DrinkIT ist eine der führenden ERP-Lösungen für Getränkehersteller wie Brauereien, Brennereien oder auch Abfüller und Großhändler. Es handelt sich dabei um eine vollständige und benutzerfreundliche End-to-End-Softwarelösung, die den gesamten Getränkegeschäftsprozess in einem nahtlosen, effizienten und transparenten Ablauf zusammenfasst. Sie ermöglicht es Unternehmen aus der Branche, ihre Produktivität zu steigern, den Umsatz zu optimieren und weiteres Wachstum zu fördern. Mehr Informationen findet ihr unter www.drink-it.de/podcast und in den Shownotes zu dieser Folge.
Wir starten mit dieser wunderschönen Vierer-Serie, die sich da dreht um den Bau einer Brauerei, um eure Brauerei von Georg Fürst und Lukas Viacek, alias Fürst Viacek. Zu diesem Zeitpunkt, an diesem Freitagmorgen, an dem wir miteinander sprechen, remote, wie man das so macht während eines Corona-Jahres, ist die Brauerei zwar in den Grundzügen im Kopf fertig, aber ja noch nicht real mit allen Elementen. Und wenn man an Brauerei denkt, denke ich zuerst immer an die Brauanlage, aber eigentlich ist das Ding ja viel komplexer, da gehören ja auch noch mehr Elemente dazu. Und von daher würde uns interessieren als erstes, welches dieser Elemente kostet euch denn jetzt, Stand einer der letzten Januartage 2021, die meisten Nerven?
Ja, das mussten wir jetzt gerade bitte erfahren, dass das halt nicht alles so nur eine Brauanlage ist, in Anführungsstrichen, wie wir das mal vor 4-5 Jahren angefangen haben, drüber nachzudenken, dass wir eine Brauerei haben wollen. Da hatten wir auch ans Sudhaus gedacht als erstes. Aktuell ist einmal der Dampfkessel, der viel Kopfschmerzen bereitet, aber auch die Abfüllung. Aber die Abfüllung nicht, weil sie komplex ist, sondern einfach, weil es jetzt lange gedauert hatte, dass wir das unter Dach und Fach bekommen hatten. Das ist jetzt aber auch geregelt. Haben wir heute Nachmittag noch ein Meeting dazu, um die Feinplanung zu machen. Die war schon geplant. Jetzt werden sozusagen noch die letzten Anpassungen gemacht und da freuen wir uns auch drauf. Lukas, siehst du das anders?
Ja, ich sehe es eigentlich anders. Ich hätte gesagt, die Halle selber, also die Schnittstelle, ja, okay. Das Wasserschnittstelle, Dampf-Gas-Schnittstelle, dass die ganzen Medien in dementsprechenden Drücken und Volumen und kontinuierlich liefern, dass der Boden an den entsprechenden Stellen so ist, wie er sein soll. Also das ist halt, das bereitet uns, glaube ich, also mir jetzt am meisten Kopfzerbrechen, weil die Anlage kommt ja dann und soll ja dann installiert werden. Und wenn da die Sachen nicht so sind, wie sie sein sollten, kommt es halt zu Verzögerungen.
Vielleicht mal auch für Hörer, die nicht so im Thema drin sind, so eine Abfüllanlage ist doch ein erheblicher Kostenfaktor, ne?
Auch ja. Also auch beides, also Apfelanlage und die Brauanlage.
Ja, das ist natürlich, aber das ist ja so profan, weil man genau wie erstmal Sudhaus und so weiter und Halle und dann aber die Apfelanlage, also über wie viel reden wir da ungefähr? Einfach mal so eine grobe Hausnummer.
Also insgesamt das ganze Projekt kostet ungefähr uns irgendwas 2 Millionen.
Mhm, genau, und Apfelanlage hatte ich glaube ich mal irgendwo gelesen, war das jetzt Handelsblatt oder irgendwas, da reden wir auch über 500.000 Euro, ne?
Genau, ja.
Also man kann sich da bestimmt auch ganz viel ganz anders aufstellen und eine andere Apfelanlage holen. Mit einem kleineren Budget. Und zwar ist halt wichtig, dass wir von vornherein mit einer Dosenlinie starten, die uns die Qualität zusagt, die wir abliefern wollen. Und das auch in einer Quantität, wo wir produzieren können. Wir haben jetzt ja durch die verschiedenen Brauereien, wo wir gearbeitet haben, immer wieder andere Apfelanlagen kennengelernt. Sei es, wo wir unterwegs waren bei anderen Brauereien oder halt, wo wir selber gebraut haben. Und haben uns dann entschieden, Mitte letztes Jahres, den größeren Schritt zu machen und uns eigentlich für die Qualität zu entscheiden, von vornherein. Weil wenn man langfristig denkt, dann entwickelt sich das halt auch in die falsche Richtung. Wenn man mit einer kleinen Anlage startet, hat man viel Aufwand, viel manuellen Aufwand, keine kontinuierliche Qualität. Eventuell, vielleicht kriegt man es auch hin. Ich will da jetzt nicht für andere Brauereien sprechen. Für uns war das so eine Herausforderung, die wir gesagt haben, die wollen wir gerne so lösen.
Wir hatten auch, als wir noch also die ersten Sude gemacht haben in Bayern oder noch davor, als wir zu Hause gebraut haben, wir haben einen Podcast gehört mit Firestone Walker und die haben gesagt, man soll das ganze Geld nehmen, also das Budget investieren in die Abfüllung und das, was übrig bleibt, für die Brauanlage.
Harte Aussage.
Und das stimmt, also das hatten wir aber auch die ganze Zeit so im Hinterkopf. Also wir haben ja eine relativ teure Brauanlage. Wir haben überlegt, ob man das hinbekommt mit einer günstigeren Anlage, aber am Ende, also wir haben die ganzen Probleme mitbekommen, die günstigere Apfelanlagen mit sich bringen. Genau, und eigentlich haben wir uns, glaube ich, mit der Entscheidung für die Anlage, die wir jetzt gewählt haben, ja, an den Tipp gehalten von Firestone Walker.
Schöne Geschichte.
Aber das ist schon echt lange her, aber stimmt, das hatten wir immer im Hinterkopf.
Der Titel dieser ersten Folge ist von der Idee zum fertigen Plan, das ist kein Luftschloss. Die Idee, eine Brauerei wirklich für euch selber dahinzustellen, sprich eurem Bier eine eigene Heimat zu verpassen, die ist ja nicht neu, die begleitet euch ja eigentlich von Anfang an. Warum?
Na, ich glaube, das ist eine emotionale Entscheidung gewesen eher als eine rationelle. Man kann ja das einerseits sehen, dass man sagt, wenn man so und so viel Volumen produziert, dann macht das Sinn oder so. Ich weiß nicht, Lukas und ich hatten uns darüber unterhalten in unseren Gesprächen nach dem Klettern und war eigentlich dann immer klar, dass wir eine Brauerei haben wollen, dass das eigentlich dazugehört, dieses Gesamtkonzept und die Qualität so umzusetzen, die wir uns eine Vorstellung davon haben. Gehört auch dazu, eine eigene Umgebung zu schaffen mit Mitarbeitern, mit Team, wo es Spaß macht zu arbeiten und dieses Environment, ich weiß jetzt nicht, wie man es nennen soll, oder diese Umgebung zu schaffen. Was das jetzt bedeutet auf dem ganz, ganz langen Weg, war uns zu der Zeit natürlich überhaupt nicht klar. Also wir haben da natürlich irgendwie so gesagt, und dann kamen die ersten Nachfragen, ja, das brauchen wir das und dann brauchen wir das. Und wir haben uns auch am Anfang auch voll mit Details vertüdelt, so. Also, wo man sich drum irgendwie eigentlich am Ende Gedanken machen muss. Also da lernt man auch viel.
Was für Details?
Am Anfang, ach, keine Ahnung, was für Fässer man nimmt, wenn man dann in Berlin liefert oder international so. Was aber gar kein Thema ist, weil am Ende sind wir gar nicht mehr jetzt bei den Einwegfässern, die wir bei der ersten Abfüllung gehabt hatten. Ob Milchgewinde oder Triclamp haben wir uns Gedanken gemacht, zu Kleinigkeiten, wo noch nicht mal das Sudhaus klar war. Ja.
Ja, wir hatten auch lange Zeit über den Läuterbottich gesprochen, also da viel diskutiert. Wir wollten so Hybride bauen aus, also normal die modernen Läuterbottiche, der ist ja Läuterboten mit Lasern geschnitten. Und wir kennen aber so die Wedgewire-System aus UK. Das sind ja so, ist mehr geschweißt und nicht gelasert. Und wir wollten halt in einem deutschen Sudhaus also sowas bauen. Das hat dann auch, haben die Hersteller auch mitgemacht. Also am Ende haben wir aber statt Standard-Laser geschnitten, weil es ja doch mehr Sinn macht. Aber solche Sachen haben wir uns halt unterhalten. Ja.
Voll Sudhaus für mich. Das war natürlich auch für uns ein Prozess, ne? Also wir haben uns am Anfang natürlich über 1000 Sachen belesen. Und dann irgendwie ein Detail rausgegriffen und mittlerweile haben wir einen ganz guten Überblick über alles. Ne? Aber war eine harte Ausbildung für uns. Oder ist es immer noch. Ne? Also ich meine, die Corona-Jahre sind, oder das Corona-Jahr hat auch einen ganz anderen Aspekt da reingebracht, was jetzt die Gesamtsituation oder das Gesamtprojekt angeht. Dass es halt nicht aufhört, wenn wir ein Sudhaus haben und eine Tanks und Abfüllung, sondern es muss ja immer noch alles funktionieren und man hat ein Budget und man muss sich darauf konzentrieren, insgesamt den Fokus zu halten und nicht zu sagen, ach, was brauchen wir denn eigentlich nächste Woche? Wäre doch eigentlich mal nett, wenn wir, ich hätte eigentlich jetzt mal Lust auf ein Double IPA anstelle ein IPA und dann setzt man sich hin zum Rezept. Also es ist auch alles ein kreativer Prozess und macht Spaß, aber es ist halt ein Teil, ne? Man darf das nicht vergessen.
Du meinst, man lernt so nach und nach, was eigentlich wirklich kriegsentscheidend ist?
Ja, kriegsentscheidend klingt ein bisschen hart, aber man lernt seine Prioritäten besser zu staffeln, sag ich mal. Beziehungsweise gibt es halt Aufgaben, die sind temporär und die muss man halt sich irgendwie auch erarbeiten. Und jetzt ja bei Corona ist es halt eigentlich, ich würde mal sagen, alle 2-3 Monate eine neue Situation gewesen. In die Krise rein war fast einfacher als wieder raus. Dann war der Sommer da, so, alle hatten es vergessen. Also vielleicht jetzt mal so allgemein grob gesprochen. Dann hat im Oktober eigentlich alle gedacht, wir schlittern irgendwie so ganz aufrecht da durch die Krise oder kommen da noch mit dem blauen Auge davon. Deutschland hat es ja so toll gemacht mit der ersten Welle. Und es sind jetzt 3 Monate, ne, die wir jetzt in diesem soften Lockdown sind oder jetzt mittlerweile harten Lockdown, die ja unweigerlich auch bei uns Ermüdungserscheinungen hervorrufen, wie auch bei allen anderen. Also wenn ich mich so unterhalte, ich habe 2 Kinder, die sind zu Hause. Das ist alles Organisationsmanagement und dazu kommt jetzt halt die Brauerei.
Viele Aufgaben und viele kleine Baustellen und größere Baustellen. Kommen wir nochmal zurück zu Beginn dieser Idee, wir wollen eine Brauerei. So wie ich das mitgenommen habe, ist eine Hauptmotivation, wir wollen einfach die Qualität in der Hand haben. Wir wollen nicht woanders brauen, sondern wir wollen wirklich in der Hand haben, was wir da brauen. Aber es ist ja, wo wir gerade bei Corona waren, doch ein Fakt, dass ihr jetzt als Lohnbrauer, ihr habt es ja angedeutet, eine andere Verantwortung haben, sei es beim Thema Mitarbeiter, aber sei es auch bei den Kosten. Wir haben jetzt jüngst ein Gespräch gehabt mit einem eurer Kollegen, die haben gesagt, wir sind heilfroh, jetzt keine Brauerei zu haben, sondern das so ohne eigene Brauerei abhandeln zu können. Ist diese Motivation ausreichend, zu sagen, ich will die Qualität in der Hand haben, um wirklich da eine Brauerei hinzustellen? Oder es muss doch noch andere Zahlen geben, die das in irgendeiner Form rechtfertigen, dass man sich diese Verantwortung an den Hals holt?
Also die Zahlen müssen natürlich, die Kalkulation muss natürlich stimmen, man muss ja damit Geld verdienen. Die Brauerei haben zu wollen, es kann ja romantische Vorstellung sein, aber da muss man ja so einen Businessplan aufstellen über die nächsten 5 bis 10 Jahre und dann mal durchkalkulieren, was das bedeutet. Also und vor allem, also welches Budget hat man, welche Investitionen hat man, wie viele Leute stellt man ein. Das sind ja super viele Faktoren, die am Ende ja in der Kalkulation funktionieren müssen, muss ja aufgehen. Also ich glaube, bei uns war es eher so, die romantische Vorstellung, dann gucken wir mal, wie wir hinkommen. Plus natürlich auch die Qualität. Unserer Erfahrung nach sind wir nicht heilfroh, keine Brauerei zu haben. Bei uns ist das Gegenteil. Wir sind damit gar nicht glücklich, keine Brauerei zu haben. Das funktioniert für uns nicht. Für andere funktioniert es vielleicht. Deswegen ja, war es für uns klar, dass wir eine Brauerei haben wollen. Und dann müssen wir gucken, wie wir die finanzieren und mit welchem Businessplan.
Vielleicht auch zu dem Businessplan. Das ist halt auch so ein Baustein, den wir nicht, sage ich mal, mit der Idee, die wir haben, eine Brauerei, da war ja nicht klar, dass wir jetzt einen Businessplan machen und genau solche Sachen brauchen. Also solche Sachen kommen dann halt immer wieder auf und jede Sache nimmt man neu auf und sagt, okay, dann müssen wir jetzt einen Businessplan erarbeiten. Wir haben davor auch keinen Businessplan erarbeitet. Dann beliest man sich, macht man, guckt man, wie man das macht, guckt, wo man Unterstützung bekommt. Das kann ich nur jedem empfehlen. Also dann mit Leuten zu quatschen, seine Unwissenheit auch wirklich formulieren und zu sagen, wir haben keine Ahnung davon. Wie geht sowas? Was muss man machen? Was wollen die Banken sehen? Das haben wir immer gemacht in solchen Situationen und viele Ratschläge reingeholt, viel checken lassen, weil wenn man zu so einer Bank geht, die hat eine Erwartungshaltung, was die sehen will und die muss man erfüllen. Das war insofern dann für uns klar, dass wir halt eine Kalkulation machen müssen mit den Zahlen, die wir uns erarbeitet haben und die dann der Bank zeigen. Und die Bank beurteilt das auch ziemlich knallhart dann und sagt, das sehen wir nicht, dass das funktioniert, das ist eine romantische Idee. Und sagt dann auch auf Wiedersehen. Also das ist dann ziemlich schnell vorbei.
Also wir hatten von Anfang an einen Finanzberater, einen externen, der bezahlt wurde. Und der hat uns halt genau mit uns den Businessplan erstellt. Mit dem sind wir zur Bank gegangen. Der hat uns dabei unterstützt. Und also der hat uns auch lange dabei unterstützt. Ich glaube zum Schluss die letzten Kredite, die wir gemacht haben, die haben wir auch alleine hinbekommen. Aber von ihm haben wir sehr viel gelernt. Ich weiß nicht, wie wir das hinbekommen hätten ohne so eine Unterstützung.
Also ich glaube, da zählt halt, egal wo man hingeht, halt der erste Aufschlag, ne? Also wenn man jetzt irgendwo sich vorstellt und mit Leuten spricht. Deswegen war es halt uns wichtig, jemanden zu haben, der weiß, wie das funktioniert, was die Leute sehen wollen, auf welche Zahlen die achten.
Das ist vielleicht ein ganz guter Tipp, sozusagen zum Zuhause nachmachen irgendwie so. Holt euch an den richtigen Punkten die entsprechenden Berater, ne?
Ja, beziehungsweise, also wie gesagt, wir hatten auch Gott in die Welt gefragt.
Ich hatte damals auch mit Leuten bei Stone geredet, wegen Businessplan und die meinten, also wie es ist, mit der Bank zu quatschen. Ich weiß nicht mehr, wie wir dazu gekommen sind, aber die meinten auch, ja, machst du einen Businessplan, dann gehst du zur Bank und die sagt nein. Aber die sagt dir warum und dann korrigierst du deinen Businessplan, gehst zur nächsten Bank, sagst, dann stellst du alles vor und sagst wieder, nein, machen wir nicht. Und da gibt dir wieder Tipps oder sagt die, also musst halt immer deinen Businessplan anpassen und dann irgendwie beim 10. Mal ist der dann so weit, dass eine Bank den tatsächlich dann akzeptiert. Das war noch vor unserem ersten Bankgespräch. Aber bei uns war es tatsächlich so, dass wir mit unserem Finanzberater beim ersten Bankgespräch, also sind wir eigentlich durchgekommen, also wurde akzeptiert.
Also wir hatten ein positives Feedback. So, aber damit war die Sache überhaupt nicht erledigt, weil da gibt's halt dann Voraussetzungen und da eine Voraussetzung war halt eine entsprechende Location, die zu dem Businessplan passt. Und das war halt ein riesen Headache.
Wurde nicht gleich abgelehnt.
Das ist, glaube ich, was ich vorhin sagen wollte. Ich glaube, man muss halt echt einfach in solchen Momenten seine Unwissenheit nicht verstecken oder sich dumm fühlen, sondern da ist es ganz wichtig zu sagen, so, um das ganze Wissen abzusaugen von anderen Leuten, also die mit denen zu sprechen und Absaugen klingt vielleicht zu gemein, aber ich meine es halt, sich auszutauschen. Also wir kriegen auch Fragen von anderen Leuten und wir sprechen auch mit anderen Brauereien, wie die das gemacht haben und welche Zahlen da zu gestalten sind oder so. Das war super interessant. Aber dieser Businessplan, auch das ist auch interessant, der trägt sich bis jetzt. Also der wird immer aktualisiert und gemacht. Das ist halt so ein Tool mittlerweile, der uns Feedback gibt, ne? So, ob wir unsere Pläne erfüllen und es ist überhaupt kein Spaßfaktor, so ein Ding zu machen, muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Das ist eine Excel-Tabelle, die über mehrere Sheets geht und so weiter. Und da gibt es immer kritische Nachfragen. Und wir waren auch bei Banken, die später dann andere Teile abgelehnt haben. Aber da haben wir auch keine Rückmeldung bekommen. Aber das ist halt schon so, dass man dadurch gezwungen wird zu so einem Nachhalten, was ziemlich interessant war.
Und am Ende von eurem Businessplan geht es dann hockeyschlägermäßig nach oben. Ein Bankmensch hat mir mal erzählt, das wäre so bei Startups wichtig, dass die Kurve dann am Ende so hockeyschlägermäßig nach oben geht.
Naja, da sind wir im digitalen Bereich.
So. Ja, natürlich, klar. Das ist für mich, glaube ich, nicht ganz die Nummer, aber.
Also auch, wo wir überall mit Leuten sprechen, die wollen das immer so sagen, ach cool, ein Startup. Und dann, wenn sie das immer so mehr verstehen, dann geht es immer meistens so ins Unternehmen rein. Also gerade in Berlin ist Startup halt mit digital verhaftet, also ja. Webseiten aufbauen, Businessmodelle im Internet aufsetzen, Fintech, Spiele. Also wir haben ganz viele Leute, die halt im Projektmanagement für Spiele oder sonst was arbeiten oder Musik.
Ja.
Aber Berlin ist ja glücklicherweise auch Bier. Auf Finanzierungsmodelle und was ihr da alles gemacht habt, werden wir auf jeden Fall in der zweiten Folge noch näher eingehen. Wenn wir jetzt nochmal auf die Brauanlage selber so, habt ihr euch da auch Hilfe geholt? Ihr habt gesagt gerade eben, ihr habt ganz viel gelesen und ihr habt Gott und die Welt gefragt. Habt ihr das bei der Auswahl euer Partner, was die Anlage angeht und den gesamten Betrieb, habt ihr euch da auch Hilfe geholt oder habt ihr euch das selbst zusammengetüftelt? Wie kann ich mir das vorstellen?
Wir haben ja ziemlich viele Collaborations gemacht und wir haben uns immer die Brauanlagen angeguckt, die Hersteller. Also wir wollten immer alles mitmachen und sehen und genau rausfinden, wie das funktioniert, wo die Fehler sind von jeder Anlage. Und wir hatten damals so mehrere Optionen im Kopf, also halt ein Turnkey-Hersteller aus Deutschland, der halt dann möglichst viel für uns erledigt.
Also Turnkey heißt sozusagen schlüsselfertige Anlage, die dann da
genau
steht.
Okay. Genau. Da mussten wir aber lernen, dass das bei verschiedenen Herstellern verschiedene Bedeutung hat. Also was wird da genau mitgeliefert, wo hört Turnkey auf? Es war auch interessant zu sehen, weil man dann auch natürlich bekommt verschiedene Angebote und alle sagen Turnkey. Aber wenn man sich genau das Kleingedruckte mal durchliest, dann ist halt eine Anlage vielleicht 300.000 Euro günstiger. Aber man muss halt dann selber 300.000 Euro drauflegen, um die ganzen Sachen, die da jetzt im Kleingedruckten rausgestrichen sind, muss man sich selbst kümmern muss.
Also das ist super komplex, diese Angebote auch zu vergleichen. Also erstmal steht da drauf beides Male so 20 Hektoliter Sudhaus. Manchmal automatisch, manchmal vollautomatisch oder teilautomatisch. Und dann muss man erstmal verstehen, was da die Unterschiede sind, ob es Unterschiede gibt oder nur Formulierungen sind. Es gibt auch andere Hersteller, die wir jetzt nicht aus Deutschland hatten, die vollautomatisch waren, die, wenn man das vergleicht mit teilautomatisch in Deutschland, immer noch quasi das deutsche Sudhaus mit teilautomatisch eigentlich mehr automatisiert war als das vollautomatische, was wir irgendwie aus dem Ausland hatten.
Ah, okay.
Dann waren solche Sachen halt auch mit Abnahme, also so CE-Stempel drauf oder nicht. Na, müsst ihr euch dann noch kümmern oder nicht? Und also in Deutschland natürlich nicht, aber wenn man es sonst verkauft. Und das klingt dann immer wie so eine Kleinigkeit, dass man das noch hinkriegt. Aber es ist halt super komplex.
Ja, oder beim einen sagt er, kriegst ein Angebot und sagt er, ja, die Elektrik ist halt nicht drin. Kann man mal selber machen, kostet nicht viel. Bekommt man so gesagt. Denkt man sich, ja, okay, die werden es wissen. Dann gibt es ja Kamine, die man machen muss, Gasleitungen, die man verlegen muss. Es gibt ja so wahnsinnig viele Sachen, über die man nicht bedenkt. Genau, und dann hast du halt deinen Businessplan. Du denkst dir, deine Brauanlage kostet jetzt halt dir, weiß ich, 500.000, 1 Million. Und du denkst, da kommt dann nichts mehr dazu. Genau, aber dann erkennst du halt, dass du nochmal ein riesiges Budgetloch hast.
Ja, oder hast die Anlage und dann steht da halt, dass es unverrohrt ist, aber das kriegt man irgendwie nur zwischen den Zeilen mit. Dann fragt man noch so, ja, nee, bringt mir ja nichts, wenn es nicht verrohrt ist. Oder dann sind die, ja, Verrohrung ist jetzt dabei. Und dann merkt
oder
man,
Isolierung, alles, Isolierung ja, fehlt genau, ganz oft. Das sind alles so, auf den ersten Blick sieht alles gleich aus, aber man muss halt echt die ganzen Details durchlesen.
Also wir hoffen jetzt, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Aber wir können euch das sagen, erst wenn wir vielleicht in 3-4 Monaten die ganze Anlage auch verstanden haben und über welche Stolpersteine wir gestolpert sind.
Aber wir hatten auch kurz, also wir hatten noch einen anderen Hersteller im Auge, wo wir lange Zeit dachten, dass der ist es. Das war aber, da hätten wir halt sehr, also wir wussten, dass wir sehr viel selber machen müssen. Der war halt aber auch vom Preis her deutlich günstiger aus dem Ausland. Aber wir haben uns die Werke angeguckt, wir haben viele Brauereien besucht, die die Anlage haben, mit denen geredet. Aber da hätten wir uns halt wirklich um sehr viele Sachen kümmern müssen. Und zu dem Zeitpunkt war es noch gar nicht bewusst, um wie viele Sachen wir uns da eigentlich noch kümmern müssen, die uns gar nicht, das, wir hatten so viele Sachen noch gar nicht auf dem Schirm.
Jenseits von der Brauanlage sozusagen.
Ja, ja.
Ja, ja. Und das ist, und am Ende haben wir uns halt echt für den, für Krones entschieden, für den Turnkey-Hersteller. Wir sind damit super zufrieden. Also die, also bei dem Angebot ist tatsächlich auch sehr viel enthalten. Und die, die machen uns an super vielen Stellen den Rücken frei. Also man kann, die kümmern sich, die sprechen auch mit den Elektrikern direkt, die regeln super viele Sachen für uns, ohne dass wir, also die regeln einfach auch sehr viel für uns. Das ist also halt super, super hilfreich.
Und trotzdem lösen wir gerade ein Problem und es poppen irgendwie so 10 andere Probleme auf. Also das ist so gerade der Alltag. Und also ich habe gerade keine To-Do-Liste mehr, weil es einfach zu viele sind. Aber wenn ich die hätte, dann wäre es einfach mehrere Seiten lang. Wir jonglieren gerade gut, aber und diese ganzen Kleinigkeiten, wenn wir es selber organisiert hätten, ich glaube, dann hätte man sich ehrlicherweise sagen müssen, dass wir irgendwie so ein halbes Jahr oder Jahr unsere Produktion komplett aussetzen müssen, auch wenn wir es als Gypsy-Brauer gemacht hätten, weil es einfach so zeitaufwendig ist, zumal wir halt nicht das Know-how haben. Also hier, da geht es ganz viel um deutsche, also in Deutschland ist es ja so, dass man irgendwie sagt, ich brauche hier ein Loch oder eine Lüftungsöffnung und dann sagt einer, ja, kann ich dir reinmachen? Wie viel Frischluft muss da durch? Dann sagst du, ja, keine Ahnung. Dann fragt man irgendwo. Und dann sagst du, ja, musst du den Boilerhersteller fragen, wie viel Frischluft der Boiler braucht. Und am Ende ist es so, keiner will diese Lüftung dimensionieren, sondern dann muss sich ein Ingenieur hinsetzen und der muss ein Zertifikat draufsetzen, so viel, dass der Lüfter dann, dass der Boiler auch funktioniert. Also es ist super komplex. Also es ist einfach nicht so, dass man sagt, ja, ich brauche hier eine Lüftung. Sondern es muss halt dimensioniert werden. Es ist halt Deutschland. Also das ist im Ausland bestimmt einfacher. Da wird einfach gemacht und getan. Und das,
aber na gut, aber vielleicht berechnet da halt jemand tatsächlich den, was an Luft rein oder raus muss. Also das war... Also
schon, aber hier muss halt jemand die Verantwortung übernehmen. Hier muss irgendein Stempel geben, irgendein Dokument, wo jemand sagt, ich habe das berechnet und ich habe den Hut auf, wenn es nicht funktioniert. Im Ausland ist es halt so, ja, dann wird es halt gemacht. So, und dann funktioniert das. Aber hier in Deutschland muss es halt immer gleich mit einem Zertifikat belegt werden.
Ja, aber es ist auch, also zum Beispiel bei der, beim Dampferzeuger, dann brauchst du halt eine Belüftung, das sind 2 Öffnungen, mindestens 1 Quadratmeter groß, 1x1. Also jetzt mit einem anderen Hersteller aus dem Ausland, da hätte uns niemand drauf hingewiesen. Wir hätten dann irgendwie einen Dampferzeuger installiert und dann hätten wir halt irgendwann gemerkt, dass der irgendwann nicht genug Luft bekommt. Und dann muss man überlegen, okay, jetzt muss man hier doch Löcher reinschneiden in die Wand. Und das ist halt alles jetzt schon vorab geregelt. Das ist halt schon ziemlich cool. Mir ist vorhin noch eingefallen, ich habe eine Brauerei aus USA, die haben ihr Sudhaus vor 1,5 Jahren bekommen und das läuft noch nicht. Sowas können wir uns halt nicht leisten. Also man kann irgendwo ein gutes, günstiges Sudhaus bekommen, aber nicht den Turnkey-Service und dann ist man halt damit lange beschäftigt, dass mal das läuft.
Gibt es da irgendwie so einen Check-up-Plan, den man sich runterladen kann? Oder habt ihr euch, ihr stellt ja einen Braumeister ein, ihr habt ja gesucht. Habt ihr sowas schon vorher in der Hinterhand gehabt, der euch da begleitet hat, gesagt hat, da müsst ihr jetzt drauf achten? Oder es klingt immer so, als hat man, muss man eigentlich auch wahnsinnig viel Glück haben, wenn man eine Brauerei plant, weil so vieles überraschend noch dazukommt.
Na, ich glaube, man kann halt, also man hat entweder das Wissen selber oder Leute im Team, die das haben, die sowas schon mal gemacht haben, dann kann man, glaube ich, das selber lösen. Aber wie gesagt, bei uns war es halt eher das Glück, dass wir halt uns für einen Turnkey-Hersteller entschieden haben und der halt diese Sachen alle für uns löst. Und vor allem, der kennt ja die ganzen Regeln in Deutschland, also die ganzen Bestimmungen und Anforderungen, was eingehalten werden muss.
Also als Laie auf jeden Fall auf sowas Wert legen bei der Planung.
Und vor allem, je größer auch das Sud oder je größer die Brauerei ist, die man plant, desto wichtiger werden solche Sachen. Weil ich glaube, ein so ein Brewpub, da hat man bestimmt auch hier und da Schwierigkeiten, aber bestimmt nicht in dem Ausmaß wie, ich glaube, bei unserem, ich glaube, 20 Hektar ist bestimmt viel mehr Zeug, um das man sich kümmern muss, als bei 1 Hektar.
Ihr sagtet ja gerade eben, boah, da kommen Baustellen über Baustellen auf einen zu und eigentlich müsste man seinen normalen Job währenddessen an den Nagel hängen. Es klang ein bisschen so durch. Macht ihr ja nicht, ne? Ihr braut ja nebenbei noch weiter. Oder wie handhabt ihr das?
Na, also irgendwie ist es lustig, weil wir sagen manchmal, dass wenn Corona nicht wäre, also wir hätten nicht die Zeit gehabt, um sich darum zu kümmern. Also das ist halt irgendwie so ein Vorteil von Corona, dass wir tatsächlich, dass es ein bisschen an anderen Stellen ruhiger ist und dann kann man sich halt mit den Sachen mehr beschäftigen. Ja.
Also man darf halt nicht reisen, das ist halt irgendwie auch, dann ist man halt mehr zu Hause. Die Tage sind da gerade schon relativ lang, sagen wir mal so, um das alles unter einen Hut zu bekommen.
Trotz Kinder.
Ja, die machen es noch länger. Aber das treibt uns gerade so an, dass wir dann irgendwie im April, ja, vielleicht im Mai, dann in der eigenen Brauerei stehen können. Und den Teamaufbau, das macht uns auch so Laune, also mit den Leuten zu sprechen, zu gucken, wer da uns mit uns die das tragen will. Also es geht da wirklich darum, auch einen Spaß an der Arbeit zu haben. Also mit Freude da hinzukommen und unsere Idee zu verfolgen, sich um das Bier zu kümmern, sich mit dem zu identifizieren und zu sagen, man will hier was verändern, ne, mit dem Bier. Und das halt auch vom ersten Moment bis zum letzten Moment. Und dann dieses Erlebnis und diese Freude wollen wir auch, freuen wir uns drauf zu teilen. Also wirklich dann endlich Leute zu begrüßen. Also ich meine, wir kennen auch so viele Leute hier in Berlin aus der Bierszene und die fragen schon immer, wann die kommen können. Und das treibt uns auch voll an. Also das gibt uns so viel Motivation und ja, da freuen wir uns gerade voll drauf. Das ist gerade so der Corona-Lichtblick, sage ich mal, für uns. Es muss auch irgendwie das Ganze ein bisschen die Zahlen runter und dann hoffen wir, dass es auch so kommt.
Ihr seid ja auch bisher so ein bisschen verborgen, ne? Also wenn man auf eure Homepage geht, sieht man irgendwie ein Foto von euch, euer Facebook-Kanal, da sieht man schöne Biere, die immer neugierig machen, aber ihr als Person, ihr seid ja noch so ein bisschen, hinter den Bieren verborgen, finde ich immer.
Ja, man muss nur weiter runterscrollen. Am Anfang gab es mehr Fotos von uns, da hatten wir nicht so viele bunte Dosen.
Uns hat letztens jemand gesagt, wir sind die Daft Punk von Bier.
Das ist eine ganz schöne Geschichte eigentlich.
war uns aber nicht bewusst.
Also ihr werdet ja tatsächlich auch sichtbarer mit so einer eigenen Brauerei, oder?
Ja, schauen wir mal.
Das wäre auf jeden Fall nicht unerwünscht.
Ja, ihr gehört wahrscheinlich dazu.
Ich entnehme dem, man muss sich auf jeden Fall diese Begeisterung erhalten und so ein bisschen mitziehen lassen, um da dran zu bleiben, an dieser Idee eine Brauerei zu gründen, oder?
Ja, ich glaube, man muss insgesamt halt das Positive sehen, ne? Also wenn man das nicht kann oder nicht will, also ich meine, gerade in Corona-Zeiten, dann fällt einem das schon, glaube ich, richtig schwer. Ich meine, Lukas und ich haben da, glaube ich, auch einen sehr guten Austausch. Also wir können uns, glaube ich, immer wieder fokussieren und zu sagen, warum wir das machen. Also auch wenn es wirkliche Magenschläge manchmal gibt, so. Es macht einfach auch wirklich Laune, der Austausch mit den anderen, das Projekt jetzt so weit zu haben, dass es zur Umsetzung kommt. Das ist schon wirklich toll.
Ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn, wie du sagst, irgendwie da schon so eine Crowd zu haben, die wartet. Also ich weiß zum Beispiel bei uns auf der Ecke, als das Malto sozusagen am Renovieren war, halt der Braupapier in Hamburg, der bei uns direkt um die Ecke ist. Also ich ist eh auf meinem Arbeitsweg und ich habe jeden zweiten Tag geguckt, wie weit die sind und wann man da endlich Bier trinken kann. Also insofern, das ist, glaube ich, wenn man weiß, es gibt solche Menschen da draußen, die darauf warten, das kann einen, glaube ich, auch motivieren.
Ja, vor allem sind es auch nette Menschen, ne? Einfach, mit denen man sich gerade auch nicht so viel sehen kann. Also ich meine, sonst sind wir auch relativ viel in den Berliner Bars und hatten da auch immer informelle Gespräche so. Also das war einfach nett. Aber gerade ist da auch die Connection relativ überschaubar.
Das bringt die Zeit so jetzt gerade mit sich, ne? Habt ihr den Film The Beer Jesus gesehen? Da sieht man ja, was alles so schief gehen kann, während man so eine Brauerei plant. Dann hätte ich euch gefragt, was ist denn euer Lieblingsgewerk von denen, die erscheinen oder nicht erscheinen, während man da so eine Brauerei baut?
Ja, ich weiß nicht, wie das Handwerkerpart, aber für mich ist gerade der Boden, der wurde bei uns tatsächlich falsch gemacht. Und natürlich, die Verantwortung wird natürlich dann, nimmt die da von sich selber. Natürlich gibt man die weiter an andere Leute, beziehungsweise sind natürlich wir schuld. und jetzt kann man halt natürlich vor allem so zum Beispiel Rechtsstreit anfangen und das Ganze dann um ein halbes Jahr verzögern. Was man jetzt zum Beispiel gar nicht kann, weil wir jetzt, wir müssen 2 Wochen der Beschichtung machen. In einem Monat kommt dann die Brauanlage. Mhm. Und das sind halt so, da muss man halt Kompromisse finden und.
Also im übertragenen Sinne eine Schuld.
Okay, ich verstehe.
Man muss sehr oft auf dieser Baustelle vorbeischauen, glaube ich.
Ja, das ist gerade ein richtiges Problem, was Lukas am Anfang gesagt hatte, diese Schnittstellen. Da gibt es halt eigentlich immer regelmäßige Baustellenbegehungen. Und jetzt bei Corona sind die halt alle am Telefon und alle haben halt entweder den Plan vor sich, wenn sie Lust haben oder halt nicht. Und dann halt das zu beschreiben und die gleiche Stelle zu sehen. Oder wir hatten jetzt letzte Woche ein Telefonat. Am Ende stellte sich halt raus, dass der eine Typ gar nicht den Plan vor sich hatte. Und bis wir das verstanden haben. Und dann hat er auch über andere Achsen gesprochen. Und das ist halt gerade echt ein Corona-Defizit, was wir haben auf der Baustelle. Dass es halt nervenaufreibend ist, dass man Punkte 3, 4, 5 Mal besprechen muss, um sicherzugehen, dass es halt wirklich so, wie es vereinbart ist, dann auch.
Das sind trotzdem Fehler. Also man fliegt eigentlich alles 4, 5 Mal, macht der Handwerker das trotzdem anders.
Ist man tendenziell besser dran, wenn man zu zweit so ein Projekt angeht?
Ja, ich glaube, also alleine hätte man wahrscheinlich schon den Nagel, also hätte man gesagt, Ende.
Die Segel gestrichen. Ja. Auf jeden Fall. Also vor allem, weil man sich ergänzt. Ich glaube, man kann sich auch absprechen und sagen so, ey, da bin ich durch. Ich kann es nicht mehr. Kannst du es übernehmen oder so? Vielleicht findest du eine andere Lösung oder so. Und also Verantwortungen halt teilen. Beziehungsweise auch die Alltagsaufgaben. Ne? Zu sagen, kannst du das noch übernehmen? Nee, mach ich. Kein Problem, mach ich noch. Ich meine, Tagesgeschäft muss ja auch quasi irgendwie, auch wenn es weniger ist, irgendwie weitergehen.
Wo braut ihr denn jetzt gerade noch?
Immer noch bei Tuöl in Dänemark. Mhm. Da haben wir einen ganz guten Draht, gute Kommunikation. Macht auch Spaß. Genau. Freuen uns auch, wenn die dann auch mal zu uns kommen. Aber die verfolgen es auch. Also die sind auch dabei und es macht auch Spaß, sich mit denen auszutauschen.
Ach toll.
War natürlich auch inspirierend. Wir waren ja letztes Jahr dort, wie wir die Collab gemacht haben auf Rückweg. Genau. Haben wir uns ja in Hamburg getroffen gehabt. Und also die Brauerei dann halt dort zu sehen und zu sagen, ja cool, das wird, das kommt und wir kriegen das auch hin. Also ich meine, ganz anderen Maßstab. Ne? Die haben da schon was echt hingeknallt.
Ja, das ist ja einfach Tuöl City, ne? Wenn man das so sich im Internet anguckt, da schlackert man schon ziemlich mit den Ohren. Ne? Also der Name ist Programm.
Ja, aber das ist schon cool. Also.
Ist das euer Role Model? Entsteht da eine Fürs-Viacek-City rundherum oder was?
Wie sieht dieses Schloss aus? Nee, gar nicht. Aber das ist einfach ich meine, wir haben uns mit denen unterhalten. Bei denen war das ja eine Entscheidung, ob man jetzt in Dänemark, in Kopenhagen direkt sich irgendwas sucht oder halt eine Stunde weg von Kopenhagen. Ne? Und eine Stunde weg von Kopenhagen war halt dieses Projekt möglich. In Kopenhagen war halt das nicht möglich. So. Also muss man auch schon ordentlich Mut beweisen, dass man das dann so angeht. Also das schon, also ich sag nur inspirierend von so einer Inspiration, also was man vorhat, was man kann und was man sich vornehmen will und das ist schon cool. Und ich meine, das haben wir auf unserem Maßstab gerade. Also das ist jetzt nichts, was wir irgendwie in ein paar Jahren planen oder so, sondern jeder hat da halt seine Idee und seine Vision. Und das ist cool zu sehen, dass dann auch andere Leute das mit so einer Energie vorantreiben und Spaß auch dabei haben. Und auch keine Arschlöcher sein müssen. Also das ist auch cool. Also ich meine, das sind Riesenprojekte, aber es sind trotzdem total nette Menschen, mit denen man sich austauscht und auch Tipps bekommt.
Die Vision von dem, wir erinnern uns an den Titel, das Luftschloss, die Vision von dem, was da stehen wird, in 2 Sätzen. In Berlin.
Eine Brauerei für Berlin, für die Berliner Community mit unserem Bier, wo wir Leute treffen können, einen Austausch haben. Und vor allem ein gutes Team, mit dem es Spaß macht, dort zu arbeiten.
Also man wird euch da auch persönlich antreffen können.
Bestimmt.
Ja, klar. Ich glaube, das wird richtig cool, wenn uns Leute besuchen können. Also, weil bisher ist es halt nie möglich gewesen. Also ob das jetzt unsere Fans sind oder andere Brauereien, das wird richtig cool, da freue ich mich richtig drauf.
Also wie das dann gestaltet wird, müssen wir sehen. Ne? Also, aber das wird.
Ihr seid dann die Daft Punk des Bieres zum Anfassen.
Yeah. Wir tragen auch Masken.
Ja, das sind so Helme. Fotos mit so einer Bierdose vor dem Gesicht.
paar Schlitzen reingehen. Ja.
Eine schöne bunte Dose. Hervorragend. Ihr seid ja im Grunde jetzt in der heißen Phase, oder? Also von der Ideenfindung, die hat euch ja von Anfang an, von erste Grundzüge bis zur heißen Phase, wenn wir das so aufteilen in Zeitspannen, wo befindet wird's da?
Ja, wir sind gerade auf dem Weg zur Startlinie, sage ich immer. Also ganz viele denken so, ihr seid jetzt auf der Zielgeraden, aber ich sehe es irgendwie so, wir gehen ja jetzt erst hin und fangen eigentlich an zu brauen und es wird total toll. Wenn du jetzt so das Projekt ansiehst, Brauereiumsetzung, da sind wir sozusagen in der heißen Phase auf jeden Fall in der Umsetzung. Es gibt Terminplan.
Also ich glaube, jetzt ist so, ich habe das Gefühl, dass jetzt dieser Monat so die kritische Phase ist, weil jetzt wurde ja viel Vorbereitungsarbeit geleistet mit dem ganzen, also Schnittstellen, damit die Schnittstellen da anliegen, so wie sie sein sollen. Also ich sehe es gerade so, dass wir jetzt möglichst alle Fehler, die gemacht wurden, finden müssen, damit die noch rechtzeitig repariert werden, damit es dann wieder zu keiner Verzögerung kommt. Also wie gesagt, auch beim Boden werden zum Beispiel gerade Kompromisse erarbeitet. Also für mich ist gerade jetzt echt so die stressigste Zeit gerade, dieser Monat.
Ja. Ich meine, dieser Monat, sprichst du noch von Januar, dann hast du es ja fast schon hinter dir.
Nee, jetzt Februar. bis 1. März.
Ja, yeah. Da wünschen wir euch auf jeden Fall gute Nerven und dass nicht allzu viele Kompromisse gemacht werden müssen. Mhm. Kompromisse tun ja immer ein bisschen weh, ne?
Mhm. Ah, wird schon werden.
First Via Check, die Daft Punk der deutschen Craft-Bier-Szene. Interessanterweise war es so, wir haben ja schon mal ein Podcast-Interview mit den Jungs gemacht und da war es so, dass einige Craft-Bier-Brauer tatsächlich zu uns gesagt haben, sag mal, wie sind die denn so? Und deswegen fanden wir diesen Vergleich irgendwie sehr lustig, weil irgendwie umspielt sie etwas Rätselhaftes.
Ich denke, mit dieser Podcast-Serie werden wir entweder an ihrem Mythos arbeiten oder das Rätselhafte ein wenig auflösen. Wie auch immer, ich finde, es ist ein sehr spannendes Thema und ich freue mich sehr, dass sich Georg und Lukas auf ihrem Weg zum Brauereibesitzer in die Karten gucken lassen. Das ist für mich schon auch irgendwie etwas Besonderes. Und ich hoffe, auch euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr Fragen habt an die beiden, dann sendet sie uns doch einfach an cheers@hopcast.de. Wir würden diese dann weiterleiten und in diesem Podcast klären, beziehungsweise je nachdem, wie viele es sind, vielleicht auch bündeln und klären, wie auch immer. Ihr habt die Chance, uns einfach eine Mail zu senden. Wenn ihr Fragen habt rund um das Thema Brauereigründung, dann sendet uns diese doch einfach zu. Und bitte gerne bis Mittwoch, den 10. März 2021, denn wenige Tage später werden wir die nächste Folge dieser vierteiligen Miniserie mit den Jungs aufnehmen. Und die Folge 2 wird dann erscheinen am 19. März 2021. Könnt ihr euch schon mal in den Kalender eintragen? Oder ihr abonniert diesen Podcast einfach, falls ihr das noch nicht getan habt. Und by the way, bewertet ihn auch gerne. Das hilft uns, sichtbarer zu werden. Ihr findet uns ansonsten auch auf unserer Homepage hopcast.de. Da findet ihr auch alle weiterführenden Links zu dieser Folge. Und natürlich findet ihr da auch den ersten Podcast, den wir bereits mit Georg und Lukas gemacht haben. Ihr findet uns auf Instagram und auf Facebook. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder auch einfach Kommentare abgeben möchtet, sendet uns gerne eine Mail. Wir bedanken uns nochmal bei dem Team von Drink IT für die Unterstützung dieses Podcasts. Und ansonsten bin ich für heute durch. Und du, Stefan?
Ich auch. Und deswegen sage ich Tschüss.
Und Ahoi.